Bei jeder Droge, den legalen wie den illegalen, kommt es auf die Dosis an. Alkohol hat in geringen Konzentrationen einen positiven Einfluss aufs Gehirn. Auch die Lust auf Sex steigt. Zwischen 0,8 und 1 Promille kehrt sich die Wirkung langsam um. Über einer Promille treten Koordinationsstörungen auf, der Alkoholist beginnt zu torkeln und zu lallen. Mit Sex ist nichts mehr. Irgendwann tritt Bewusstlosigkeit ein. Ab 3 Promille droht die Lähmung von Körperfunktionen, das Gehirn beendet seine Tätigkeit, Exitus. Es ist ein kurzer Weg zwischen dem heiteren Schwips und dem Tod durch Alkohol. Er tritt selten ein, denn die meisten Menschen in den Alkoholkulturen haben gelernt, mit dem Stoff umzugehen. Der Alkohol ist ein Kulturgut, mitunter Mythen umrankt, etwa in Gestalt jenes grünen Tranks, der einst von Malern und Dichtern bevorzugt wurde, der nicht nur als berauschend, sondern als gefährlich galt. Absinth, von seinen Anhängern die grüne Fee genannt. Am frühen Abend begann in den Pariser Cafés zu Zeiten Napoleons III. Die grüne Stunde. Der Dichter Charles Baudelaire war dem Grüntrank so zugetan, dass er auch gleich noch seine Haare grün färbte und den Stoff über den grünen Klee lobte. Absinth gibt dem Leben eine feierliche Färbung und hält seine dunklen Tiefen auf. Die toten Wörter stehen auf und sind aus Stein und Bein. Die Lieblingsmixtur des Literaten Ernest Hemingway enthielt einen Schuss Champagner, der Maler Henri Toulouse-Lautrec nahm ihn mit Weißwein oder auch Cognac. Vincent van Gogh mischte ihn mit Digitalis, einer Arznei fürs Herz, und wurde oft aggressiv, wie sich Malerkollege Paul Gauguin erinnert. Er bestellte sich einen kleinen Absinth, plötzlich schleuderte er mir das Glas samt Inhalt ins Gesicht. Absinth wird bei übermäßigem Genuss zu einer Gefahr, was schließlich auch zu seinem Verbot führte, ausgelöst durch den berühmten Absinthmord im Jahre 1905. Der Bauer Jean Loffray aus dem Schweizer Kanton Vaud hatte sich durch Einnahme einiger Liter Wein und zweier Gläser Absinth für einen harten Tag in den Bergen vorbereitet. Weil seine schwangere Frau sich dann weigert, ihm die Stiefel zu putzen, richtet er sein Gewehr zuerst auf sie und sodann auf seine beiden Töchter und drückt ab. Fast ein Jahrhundert lang war der Stoff fortan in vielen Ländern verboten. 1998 wurde er wieder in der Europäischen Union zugelassen, zur Bestürzung der nüchternen Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da er doch zu körperlichem und geistigem Verfall führen könne. Es ist oft ein schmaler Grat zwischen fröhlicher Euphorie und beschleunigtem Untergang. Dabei haben selbst die illegalen Drogen auch segensreiche Wirkungen. Ecstasy, das nach neuen Erkenntnissen zu Hirnschäden führt, wurde 1912 als Appetitzügler patentiert. Amerikas Psychiater setzten es in den 70er Jahren als Therapiebegleitung ein. Cannabis, die Haschischpflanze, empfahl ein chinesisches Arzneibuch aus dem Jahre 2737 vor Christus als Mittel gegen Verstopfung, Rheuma, Malaria. Es wirkt schmerzlindernd, entspannt die Muskeln, hemmt Entzündungen. Auch Morphium hemmt die Schmerzen, weswegen es bis zum Ersten Weltkrieg dem Soldaten mitgegeben wurde. Heroin war einst ein Hustenmittel aus dem Hause Bayer, wurde im 19. Jahrhundert ganz legal in Apotheken verkauft, bis Fälle von Hustensaftsüchtigen sich mehrten. So gesehen kann auch Ritalin ganz hilfreich wirken. Ja, es könnte sogar ein kulturelles Signal sein, dass Kinder ernst genommen werden, gewissermaßen früh die Drogenreife bekämen, meinte der US-Autor Malcolm Gladwell im New Yorker, dem Intelligenzblatt der Ostküstenamerikaner. Drogen seien soziale Metaphern und Ritalin, das Mittel gegen geistige Sprunghaftigkeit, mithin ein Ausdruck für die hohe Wertschätzung von Rationalität und Intellektualität. Und weil auch Kinder jetzt schon in Situationen kommen, die Aufmerksamkeit und intellektuelle Überlegungen erfordern, sei es nicht gerechtfertigt, jene Eltern für schuldig zu erklären, die ihren Kindern die passenden Drogen dafür geben. Kinder könnten heute eben nicht mehr wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn den Tag verträumen und mit Abenteuern die Zeit verplempern. Vreni Kählen kennt solche intellektuellen Argumentationspirouetten nicht. Sie wehrte sich eher gefühlsmäßig dagegen, ihrem Simon die Droge zu geben, schon weil sie nicht seine Persönlichkeit mit den Mitteln der Chemie beeinflussen wollte. Ritalin stellt ja im Prinzip die Kinder ruhig. Ich habe für mich empfunden, ich muss mein Kind nicht ruhig stellen. Es ist ein Kind, es darf laut sein, es darf auch mal weinen, es darf auch streiten, es darf vieles. Es ist ein Kind. Wenn das Kind dann nachher apathisch am Tisch sitzt und nichts mehr macht, das ist doch furchtbar. Dann würde ich denken, das ist nicht mehr mein Kind, davor hatte ich Angst. Auch vor den Nebenwirkungen vom Ritalin. Es gibt ja da so Zuckungen oder Ticks. Ja, ich kenne eine Mutter, die hat ihrem Sohn Ritalin gegeben und der hat Ticks bekommen und da hat sie aufgehört nach 3 Monaten. Ich habe den Eindruck, Simon zuckt manchmal eh schon so ein bisschen herum. Da habe ich gedacht, das ist mir zu heiß, ihm das Medikament zu geben. Und dann können auch noch Schlafstörungen kommen. Und sie sagen auch, die Hirnentwicklung sei stehen geblieben bei Kindern mit Ritalin. Darum habe ich gesagt, ich möchte das Ritalin nicht geben. Und da haben mir die Eltern gesagt, bei einem Treffen einer Selbsthilfegruppe, wenn du es ohne Ritalin schaffst, dann ist das auch kein hyperaktives Kind. Dann hat es auch nicht diese Symptome. Das ginge nicht ohne Ritalin, das sei zu schwer. Ritalin wirkt, das steht außer Frage. Doch ist es auch ein Mysterium, denn bis jetzt weiß niemand, wie das Mittel wirklich das Verhalten, die kindliche Psyche beeinflusst. Selbst Hersteller Novartis räumt ein, sein Wirkmechanismus in Menschen ist noch nicht vollständig geklärt.